In einer Novembernacht im Jahr 2022 brechen Täter in das Kelten- und Römermuseum in Manching ein und stehlen das Prunkstück des Museums, den keltischen Goldschatz. Der Wert der rund 500 Münzen wird auf gut 1,5 Millionen Euro geschätzt, ganz zu schweigen vom historisch-kulturellen Wert. Denn der Schatz ist der größte keltische Goldfund des vergangenen Jahrhunderts. Rund zwei Jahre nach dem spektakulären Einbruch sitzen vier Männer aus Norddeutschland deswegen auf der Anklagebank des Landgerichts Ingolstadt. Und der Prozess zeigt, der gestohlene Keltenschatz ist wohl nur die Spitze des Eisbergs.
Was es mit diesem keltischen Goldschatz auf sich hat, wie er nach Manching gekommen ist und wie er dort am Ende aus dem Museum verschwand, damit wollen wir uns heute beschäftigen in
Tatort Manching. Der verschwundene Keltenschatz. Ein Podcast der Mediengruppe Bayern.
Hallo Marco.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Marie Campisi ist Redakteurin bei der Mediengruppe Bayern.
Und Marco Schneider ist Chefreporter bei der Mediengruppe Bayern. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, seitdem der Prozess um den verschwundenen Goldschatz von Manching am Landgericht Ingolstadt gestartet ist. Und etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass ein Urteil gesprochen wurde. Es ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
Wir haben uns damals sehr intensiv mit dem Prozess beschäftigt, denn wir beide haben ihn für die Mediengruppe am Landgericht Ingolstadt begleitet. Für dich, Marie, war das eine ganz neue Erfahrung, denn du bist erst drei Wochen bevor der Prozess begonnen hat, zu uns gestoßen als Redakteurin. Hast du überhaupt vorher schon mal von diesem keltischen Goldschatz gehört gehabt?
Genau, ich bin dann tatsächlich ziemlich kurz vor Prozessstart in Ingolstadt angekommen und hatte von dem Goldschatz schon mal gehört. Ich habe in Eichstätt auch studiert. Habe den Goldschatz allerdings nie gesehen und tatsächlich habe ich von dem Goldschatz vor allem deswegen erfahren, weil er eben gestohlen wurde. Oder das waren dann die Nachrichten, die 2022 auch nicht nur in Bayern, sondern auch bundesweit groß in den Nachrichten waren. Und das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Auch als dann Angeklagte gefunden wurden und angeklagt wurden, habe ich das natürlich mitbekommen. Aber ja, gesehen habe ich den Goldschatz nie. Bei dir ist es ja anders. Du kommst aus der Region gebürtig. Kennt man da den Schatz? Ist es da eine Sache, von der jeder weiß? Jeder kennt das Kelten- und Römermuseum in Manching?
Ich glaube nicht, dass jeder davon weiß. Aber wer sich geschichtlich interessiert, wer ein bisschen sich mit der Historie dieser Gegend auseinandersetzt, der hat von diesem keltischen Goldschatz auf jeden Fall etwas gehört. Denn damals, als er gefunden worden ist, 1999 in Manching, war das schon etwas Besonderes. Die Gegend um Manching war nämlich früher ein keltisches Oppidum und dieses keltische Oppidum war wohl das größte in Zentraleuropa. Dort haben wohl über 10.000 Menschen gewohnt, letztlich genauso viele wie ungefähr heute in Manching.
Also hat sich nicht viel verändert sozusagen.
Ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verändert hat, aber in Summe war das damals schon ein sehr dicht besiedeltes Zentrum. Und in diesem Zentrum hat man diesen Goldschatz gefunden. Und das war eigentlich ganz schön abenteuerlich, denn der Archäologe, der diesen Goldschatz entdeckt hat, der hat zunächst eigentlich gar nicht gedacht, dass er diesen großen Goldschatz entdeckt hat. Er hat gedacht, er hat einen Knochen gefunden. Und im Lauf des Abends, es war ein heißer Augusttag, damals 1999, hat man mit Metalldetektoren von einer Münze ausgehend immer mehr Münzen gefunden und hat am Ende des Tages einige hundert Münzen beieinander gehabt und hat gedacht, das war's jetzt. Man wollte diesen Schatz aber damals nicht bekannt machen, diesen Schatzfund.
Konnte man denn damals schon das zuordnen, dass es keltische Münzen sind, dass sie aus der Keltenzeit stammen?
Ja, weil man schon gewusst hat, dass es ein keltisches Oppidum war. Und in der Retrospektive wissen wir ja auch, auf welchem Grundstück diese Goldstücke gefunden worden sind.
Das stimmt, das haben wir dann auch im Laufe des Prozesses erfahren. Bestimmt einige Kollegen wissen das schon länger. Der Bürgermeister von Manching, Herbert Nerb, hat nämlich einen ganz speziellen Bezug nochmal zu diesen Münzen. Die Münzen wurden nämlich auf seinem Grundstück gefunden.
Ich persönlich habe dann nochmal einen zusätzlichen, besonderen persönlichen Bezug, weil dieser Goldschatz, das ist reiner Zufall, aber er wurde halt mal zufällig auf einem Grundstück gefunden, auf einem Acker, der 80 Jahre im Familienbesitz, also meiner Eltern oder ein Vorgänger war. Und ich persönlich wohne da auch jetzt. Und es ist ein Baugebiet geworden und da davor waren da Ausgrabungen und darum haben wir natürlich einen ganz besonderen Bezug zu diesem Goldschatz und das tut schon weh.
An diesem Abend hat man damals dieses Grundstück gesichert und es ist trotzdem ein Grabräuber gekommen und hat 32 Münzen, weitere Goldmünzen mitgenommen und versucht, die auf dem Schwarzmarkt zu verhökern.
Das heißt, der Schatz wurde schon mal gestohlen.
Und mutmaßlich ist dieser Diebstahl auch nicht der erste Kriminalfall gewesen, in den dieser keltische Goldschatz verwickelt worden ist. Das hat uns nämlich bei einem Besuch im Kelten- und Römermuseum in Manching Museumsleiter Tobias Esch verraten.
Ja, also es gibt tatsächlich insgesamt potenziell 4 Kriminalfälle, die irgendwo mit dem Schatz verbunden sind. Wobei bei 2 sind wir uns natürlich nicht sicher, weil die ja in der Antike, in der Keltenzeit, sich abgespielt hätten und wir da auch nur auf Mutmaßungen angewiesen sind. Also das erste wäre ganz einfach, ja, warum kommt denn dieser Goldschatz überhaupt nach Manching? Weil die Münzen, die wurden eben nicht hier geprägt, sondern im Böhm. Das können wir sehr gut sagen. Die Typen dieser Münzen, die sind halt eben charakteristisch für Böhmen. Und man kann halt auch metallurgisch nachweisen, dass eben auch das Gold aus Böhmen kommt. Und jetzt wäre ein mögliches Szenario, wie der Goldschatz nach Manching gekommen ist, dass es sich vielleicht um Kriegsbeute handelt. Damit hätten wir dann den ersten Kriminalfall. Der zweite Kriminalfall wäre dann im Endeffekt gegeben durch die Frage, wieso ist der denn dann vergraben worden und vor allem dann nicht mehr gehoben worden vom ursprünglichen Besitzer. Wir datieren diesen Schatz in eine Zeit etwa 100 vor Christus und wir wissen eben, dass in dieser Zeit es kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen den hier ansässigen Kelten und durchziehenden germanischen Stämmen. Und jetzt wäre ein potenzieller zweiter Kriminalfall, dass eben der Besitzer des Goldschatzes in diesen Unruhen, in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen gewaltsam zu Tode gekommen ist und deswegen seinen Besitz halt einfach nicht mehr heben konnte.
Da ranken sich ja schon einige Geschichten um den Schatz, auch wenn natürlich nicht alle diese potenziellen Kriminalfälle ja wirklich bewiesen werden können oder vielleicht auch eher Theorien sind. Aber das gibt dem Schatz, finde ich, schon so ein bisschen was Mystisches und nochmal so ein bisschen mehr Geschichte. Also ich kann verstehen, dass da viele Manchinger einen speziellen Bezug zu diesem Schatz irgendwie haben.
Das sicher, weil das ja etwas ist, was deine Heimatidentität irgendwie auch prägt. Und damals ist ja letztlich nicht nur für diesen Goldschatz, aber doch letztlich war es der Anlass, ein ganzes Museum gebaut worden, wie wir im Lauf des Prozesses ja von einer Verteidigerin eines Angeklagten erfahren haben, mitten in der Pampa. Das kam ja sowohl beim Bürgermeister als auch bei den Manchingern, glaube ich, nicht so gut an. Dennoch ist dieser Goldschatz von Manching etwas Besonderes. Dieser Goldschatz von Manching ist nicht nur unwahrscheinlich groß, er ist nicht nur von einem sehr großen Reinheitsgehalt an Gold, sondern man kann anhand dieses Goldschatzes auch viel erfahren über die Kelten damals. Einer, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat, musste auch im Prozess aussagen natürlich, ist Bernward Ziegaus, er ist der stellvertretende Direktor der Archäologischen Staatssammlung in München und er ist Numismatiker. Und wenn du dich mit ihm unterhältst, das hast du auch gemerkt bei der Aussage vor dem Landgericht, er geht in dieser Rolle auf, es ist sein Leib- und Magenthema. Und als ich bei ihm war in München und wir uns über diesen keltischen Goldschatz nochmal unterhalten haben, da hat er mir erklärt, wieso dieser Goldschatz so unwahrscheinlich wichtig und wertvoll für die Forschung ist.
Eine wichtige Fragestellung, wie denn so viel Gold überhaupt zusammenkommen kann und geprägt worden konnte, ist natürlich, wo kommt dieses Gold denn eigentlich her? Und wir wissen aus früheren Untersuchungen, dass ein Teil sicherlich aus dem böhmischen Raum kommt, aus Mittelböhmen. Dort hat man an den Flüssen Gold gewaschen. Aber man hat auch ganz offensichtlich Gold aus dem Berg herausgelöst. Und ein anderer, aber viel spannenderer Punkt ist eigentlich noch, wir haben Hinweise darauf, dass auch Gold aus fremden Ländern dorthin gekommen ist. Und wir vermuten eben, dass es sich um älteres Gold aus der Zeit des 4. und 3. Jahrhunderts vor Christus handelt, möglicherweise Gold von Philipp II. Oder Alexander dem Großen. Das ist deshalb so möglich zu behaupten, weil man eben aufgrund von naturwissenschaftlichen Untersuchungen und der Zusammensetzung des Goldes das auch annehmen kann, weil dieses Gold eben aus dem kleinen asiatischen Raum ganz offensichtlich mit vermengt worden ist mit einheimischem Gold aus Böhmen. Das sind sehr kleine Metalleinschlüsse, die man sehr genau untersuchen kann. Und deswegen können wir eben auch annehmen, dass nicht nur einheimisches Gold, sondern auch fremdes Gold eingeschmolzen worden ist zur Herstellung dieser boischen Goldmünzen. Wenn man sieht, dass wir über die Kultur der Kelten in der Zeit des 2. und 1. Jahrhunderts wenig wissen, gibt es viele Ausgrabungen zwar in Manching und man findet auch sehr viel, aber über die Geschichte des Wertes von Metallen, der Kaufkraft, des Handels, der Wirtschaft, erfahren wir eigentlich nur etwas über die Münzen.
Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass ja ausgerechnet er, als die Münzen gefunden wurden und dann erstmal verschwunden waren, er derjenige war, der sie wieder entdeckt hat im Handel, rein zufällig.
Weil er als Numismatiker natürlich immer so ein bisschen geguckt hat, was gibt's da auf dem Markt, was wird da angeboten. Damals gab es ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre noch keine so eine Verbreitung des Internets. Und da ist man dann schon durchaus ganz schnell hellhörig, wird aufmerksam auf solche Dinge. Und er hat relativ schnell gemerkt, dass diese Münzen, die da angeboten sind, dass das schon etwas Besonderes sein muss.
Das heißt, sie sind dann doch wieder aufgetaucht und konnten dann eben auch ausgestellt werden in dem Museum, das mehr oder weniger auch für sie gebaut wurde.
Das stimmt. Am 25. November 99 hat man diesen Fund zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Da kam damals der bayerische Kultusminister, das war Hans Zietmeier, und hat sich natürlich sehr gefreut, dass dieser Schatz jetzt hier in Bayern ausgestellt ist, dass es diesen Schatzfund gab. Er gilt als der größte keltische Goldschatzfund des 20. Jahrhunderts.
Also nicht nur kulturell sehr wichtig, sondern auch wissenschaftlich gesehen einfach ein sehr wichtiges Relikt, das natürlich auch sehr viel Wissen in sich birgt, ja, das man darüber vielleicht noch herausfinden hätte können.
Wir müssen wahrscheinlich von hätte können sprechen aus der heutigen Betrachtung heraus, weil es diesen Goldschatz nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr in der Zusammensetzung. Und damit sind wir, glaube ich, angelangt beim eigentlichen Thema unseres Podcasts, nämlich beim 4. und aktuellsten Kriminalfall. Es ist eine Novembernacht im Jahr 2022, als der Keltenschatz aus dem gleichnamigen Museum in Manching gestohlen wird. Bemerkt wird der Diebstahl aber erst am nächsten Morgen. Und das mit einer relativ komischen Begleiterscheinung.
Als Ermittler vom Bayerischen Landeskriminalamt in Manching ankommen am Morgen des 22. November 2022, zeigt sich ihnen ein sehr eindrückliches Spurenbild. Ich habe mich mit dem Leiter der Kunstfahndung des Bayerischen LKAs unterhalten, Christian Klein. Und der erinnert sich noch relativ genau, ja, an seine Ankunft am Museum und welches Bild sich ihm da dargeboten hat.
Wir haben uns natürlich dann auch so durchgeführt, wie die selber dann erforscht haben, also oder aufgefunden haben. Und dann geht man natürlich erstmal unten an die erste Tür ran, also über die Tür, die sie eingedrungen sind. Das war ja diese Fluchttür im Norden, im nördlichen Teil des hinteren Gebäudes. Dann die Treppe hoch, da war dann die zweite beschädigte Tür. Ich meine, wenn man Polizist ist, sieht man solche Sachen ganz anders aus. Das sieht zwar grundsätzlich unspektakulär aus, aber wenn man dann sieht, dass 7 Hebelflächen oder Bereiche waren, da weiß man einfach, da muss jemand gewütet haben. Also das ist jetzt schon nichts Einfaches. So, und dann geht man weiter und dann sieht man, dass dieser Glasdeckel, der auf dieser Bodenvitrine drauf war, erstmal komplett zerstört war, versucht wurde einzuschlagen, hat nicht funktioniert, wegen der Dicke vermutlich, und dann abhebeln, und dann sieht man auch hier diese Hebelspuren, dann waren außen die Vitrinen eingeschlagen. Ja, das hat schon was Imposantes, sage ich. Also bitte nicht falsch verstehen jetzt, sondern wirklich was Imposantes jetzt, was jetzt das Spurenbild angeht.
Es ist allen eigentlich direkt klar, oder alle vermuten direkt, da waren Profis am Werk. Es hat keinen Alarm gegeben. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen von Sicherheitskameras und von den Tätern fehlt jede Spur. Man muss dazu sagen, das Museum war wohl auch ein recht attraktives Einbruchsziel für die Täter. Unser Kollege Oliver Konze, der sehr viel über Manching schreibt, sozusagen unser Manching-Redakteur ist, der kennt die Gegend da ganz gut und kann es so ein bisschen erklären, warum dieses Museum aus Täterperspektive ein gutes Einbruchsziel sein könnte.
Direkt an der Autobahn. Das Museum steht zur Hälfte Richtung Gemeinde und die andere Hälfte steht Richtung Autobahn, also Richtung Wiese, Feld, da ist überhaupt nichts los. Wenn du da nachts in der Dunkelheit von der Autobahn, Bundesstraße rüberläufst, sieht dich kein Mensch, läufst du durch die Dunkelheit. Und dann steigst du da ein, zwickst vorher die Kabel ab, da stört dich keiner. Wenn da keiner mit seinem Hund spazieren geht, weil der raus muss, sieht dich keiner, stört dich keiner.
Und trotzdem hat der bayerische Kultusminister Markus Blume am Tag nach dem Einbruch ein ganz klares Statement gegeben. Er hat gesagt, du marschierst nicht einfach in ein Museum rein und nimmst diesen Schatz mit, es ist hochgradig gesichert. Wenn wir zurückschauen, wissen wir beide, dass das nicht der Fall war.
Das war nicht der Fall, das wissen wir nach dem Prozess auf jeden Fall. Mehrere Zeugen haben ausgesagt zum Thema Alarmanlage und Videoüberwachung und da scheint einiges nicht gestimmt zu haben.
Wobei aber ja der Bürgermeister von Manching doch zu mir gesagt hat, sie hatten damals den Mercedes unter den Überwachungssystemen installiert.
Ja, es war vielleicht ein Mercedes, als es eingebaut wurde, aber 2022 wage ich das zu bezweifeln. Unter anderem war eins der großen Probleme, dass die Alarmanlage früher viele Fehlalarme gesendet hat. Und normalerweise haben viele Alarmanlagen eine Schalte, die direkt zur Polizei geht. Das heißt, wenn die ausfällt, bekommt die Polizei das direkt mit, kann nachschauen, was ist da los. Im Fall vom Museum hat man sich aber entschieden, diese Übertragung, diese direkte Verbindung zur Polizei rauszunehmen. Denn es gab in der Vergangenheit so viele Fehlalarme, dass es einfach ein bisschen teuer geworden ist, laut einem Zeugen, das aufrechtzuerhalten. Und klar, wer bezahlt dann? Der Träger oder das Museum muss natürlich für die Fehlalarme, für die Fehlalarmierung bezahlen. Deswegen ist es nicht aufgefallen, dass da anscheinend die Alarmanlage ausgefallen ist.
Aber immerhin hatten sie eine Überwachungskamera, die nicht mehr auf VHS aufgezeichnet hat, wie im Louvre unlängst gesehen. Aber auch umgekehrt gab es ja unlängst ganz viele solche Fälle, dass die Museen nicht so gesichert waren, wie sie eigentlich sein sollten. Denken wir doch ans grüne Gewölbe, wo man auf den Überwachungskameras teilweise nicht mal gesehen hat, was sich da bewegt. Oder im Wachraum überhaupt nicht registriert wurde, dass da vier Täter über die Mauer springen und einen ganzen Tag lang beschäftigt sind, irgendwelche Gitter aufzubrechen.
Ja, wenn einen diese Nachrichten erreichen, dann ist man eigentlich schon sehr verwundert, weil man ja eigentlich davon ausgeht, da stehen wichtige Kulturgüter, wichtige Güter für die Wissenschaft auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass da mittlerweile viel nachgerüstet wurde, eben weil es jetzt in den letzten Jahren doch einige solcher Fälle gab in Museen, wo Kunst und Kultur verschwunden ist. Aber für die Sachen, die jetzt schon verschwunden sind und für den Keltenschatz aus Manching, kommt das leider etwas spät. Und ich glaube, das hat einen ganz besonders getroffen, nämlich den Museumsleiter Tobias Esch.
Also es war natürlich ein Schlag in die Magengrube. Es zieht einem als Museumsleiter irgendwo schon auch einen Teppich unter den Füßen weg. Ich habe damals erfahren, morgens, ich muss vielleicht dazu sagen, ich war am Tag vorher in Münster, meiner alten Heimat, war bei der Beerdigung meines Professors, bin dann zurückgefahren nach Ingolstadt, kam sehr spät abends an, hatte auch im Museum schon Bescheid gegeben, dass ich halt am nächsten Tag ein bisschen später kommen würde, zumal ich halt auch einen Handwerkertermin zu Hause noch hatte. Und im Endeffekt kriegte ich dann einen Anruf von einem Kollegen, ich stand gerade mit einem Bein schon unter der Dusche und ja, der Hinweis, den ich dann erhielt, war, alles, was ich jetzt erzähle, ist kein Witz. Ja? Und das war, wie gesagt, schon ein absoluter Schlag in die Magengrube. Und Sie können sich vorstellen, das war sicherlich der schlimmste Tag in meinem Berufsleben.
Das, glaube ich, war auch in der Region damals so. Es war die Nachricht des Tages, dass dieser Keltenschatz verschwunden ist. Und was das Schlimme ist, es ist lange gar nicht aufgefallen, dass dieser Schatz fehlt.
Das stimmt. In der Nacht ging es nämlich erstmal um etwas ganz anderes. Und zwar um ausgefallene Telefonie und ausgefallene Internetverbindung. Erst später hat sich herausgestellt, dass da wohl ein Zusammenhang besteht mit dem verschwundenen Keltenschatz. Und wie diese Verbindung hergestellt wurde und wie die Kriminalbeamten um Christian Klein dann schließlich 4 Verdächtige gefasst haben, die dann vor rund einem Jahr auf der Anklagebank erstmals saßen im Landgericht Ingolstadt, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Und so viel können wir schon mal verraten. Ein Quäntchen Glück haben die Ermittler auf jeden Fall gebraucht. Das gibt Christian Klein zu.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Tatort Manching, der verschwundene Keltenschatz, ist ein Podcast der Mediengruppe Bayern. Konzept, Host und Recherche, Marie Campisi und Marco Schneider. Produktion, Marie Campisi und Anja Kurz. Sprecherin, Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Soundtaxi.